Aber jetzt kommt dieser halbwegs schlaue Professor mit seinem wissenschaftlichen Ansatz, mit Zahlen. Er sagt, hier, guck mal, je mehr Verkehrsberuhigung stattfindet, desto stärker steigen die Mieten. Denn irgendwann, es wird ja halt auf einmal attraktiver für wen auch immer. Attraktivität heißt höhere Nachfrage als Angebot. Und Mensch, jetzt sehen wir doch im Kapitalismus wieder. Und das ist genauso dieses Wasch mich, aber mach mich nass. Unabhängig von der Feuerwehr, das ist natürlich dramatisch. Und ich glaube, da muss man ein bisschen Realismus walten lassen, im Sinn von, man kann für oder gegen Beruhigung sein, im Einzelfall von mir aus. Aber konsequenzökonomisch, es wird attraktiver. Es ist nicht alles ergreifend, das ist mir auch schon ganz klar, aber es wird attraktiv und dann steigen, Überraschung, die Mieten. Und in dem Moment höre ich auf zu diskutieren, weil wenn dann eine Fraktion sagt, hier, jetzt müssen wir deckeln, dann sage ich, dann deckeln wir erstmal die Puller wieder ab. Dann seht ihr nämlich genau das Gegenteil wieder. Und das ist genau dieses Hin und Her. Und da würde ich mir schon manchmal ein bisschen ordnungspolitische Rahmenbedingungen mit einer klaren Ansprache von der Politik wünschen. Um zu sagen, pass auf, wenn wir das machen, dann ist es aber genau die Konsequenz.
Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute ein alter Bekannter, wird nicht sein, ein guter Bekannter, ja, Professor Thomas Beierle. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zurück und vielen Dank für die Einladung.
Dafür nicht, sehr gerne. Wir sitzen heute draußen auf unserer Terrasse. Wetter, boah, es geht. Spannender Tag. Wir haben heute die EZB-Zinsentscheidung gegen 14 Uhr.
14 Uhr kommt die PM nochmal
genau. Raus, ja. Haben gestern noch versucht, auf dem ZIA, Tag der Immobilientag heißt es?
Tag der Immobilienwirtschaft.
Tag der Immobilienwirtschaft. TDI, genau. Dem Bundesbankpräsidenten was zu entlocken, was uns nicht gelungen ist. Er hat da ein Verbot. Also dürfen wir mal gespannt sein, was heute noch so passiert. Ja, ein Gin haben wir natürlich auch dabei. Heute haben wir Brooklyn Gin. Schöne Flasche. Probieren wir es mal. Zum Wohl.
Zum Wohl?
Ja. Geht schlimmer.
Nö, geht wirklich schlimmer. Vor allem, wenn man dem Namen Tribut zollt, Brooklyn.
Ja.
Es gibt ein Einreiseverbot, familiär bedingt, für die nächsten Jahre, solange jemand an der Macht ist, ja.
Ja.
Ich sage das wertfrei, weil wenn ich mal irgendwann anreisen möchte und es wird mitgehört von jemand jetzt schon, dann ich werde gezwungen, es zu sagen.
Ja, okay.
Aber Reminiszenz vielleicht. Ist er aus USA oder heißt er nur so?
Tatsächlich, auf Brooklyn.
Na also, dann kommen
wir. New York, genau.
Dann können wir noch sagen, wir unterstützen von der Ferne eigentlich auch das Reiseland USA.
Wir tragen zur Völkerverständigung bei.
Nicht nur das, vor allem müssen wir jetzt dann, da ist noch kein Zoll entrichtet worden, überdurchschnittlich.
Ja. Genau, das kommt erst alles noch, aber das ist ja im Wochenrhythmus anders.
Also. Ja, das stimmt, das weiß man auch nicht. Man macht ja morgens mittlerweile auf und denkt,
Genau, heute ist ja der Kollege Merz dort. Und bis jetzt war ja mal Bashing von Deutschland, dass wir komisch sind. Und jetzt wurden wir von allen möglichen Seiten gelobt. Also inklusive von dem, wie heißt der Hegges, der Verteidigungsminister. Das wird auch wirklich ein Vorbild sein, was wir an militärischen Unternehmungen so vorhaben. Und auch Trump, der ja, ich glaube, seine Familie stammt ursprünglich aus Deutschland, aus
der Pfalz, als Kaltstadt.
Genau.
Richtig.
Auch der hat nur lobende Worte für Deutschland übrig. Wir schauen mal. Also es dürfte interessant werden. Ich glaube, es wird nicht so ein Zelensky-Auftritt. Es dürfte ein bisschen harmonischer werden.
Ich denke, die haben auch einfach mal auf die Aktienkursentwicklung von Heckler und Koch und von Rheinmetall und Krausmacher geguckt. und die MTU, also von daher glaube ich schon, dass das ökonomisch betrachtet, glaube ich.
Sie wollen uns ja, glaube ich, auch ein paar Sachen verkaufen, gehe ich davon aus.
Also
von
daher,
schauen wir mal.
Werden wir auch kaufen, glaube ich, genau.
Ja, ich bin da ganz positiv aktuell. Zumindest, es bewegt sich was. Wir hatten gestern auf dem ZIA auch die Bundesbauministerin vor Ort, die sicherlich fachfremd ist, aber auf jeden Fall relativ frischen Wind reingebracht hat, im Gegensatz zu Frau Geiwitz. Also die Ambitionen sind da. Wie du auch schon in der Vergangenheit gesagt hast, du gibst der ganzen Sache 100 Tage, das tue ich in dem Fall auch. Viel schlechter konnte es nicht werden. Auch das, was das Innenministerium aktuell so macht, wirkt erstmal entschlossen. Und ich bin da gar nicht so pessimistisch.
Wir waren über den Brückentag in Prag und sind zurückgefahren.
Ja.
Über Irsching heißt das, glaube ich, also da oben halt in Bayern, und wurden kontrolliert. Also okay. Eine richtige Schlange, und das war dann für meine beiden Kinder, die kennen ja sowas nicht, außer jetzt, wenn man weiter weggeht, und dann, was ist jetzt los? Jetzt werden wir kontrolliert bei der Einreise.
Ja.
Da wollten die halt nur Fenster runter und gucken, haben sie schon wieder weitergewunken, aber das hat dann so 10 Minuten gedauert.
Ja.
Etwas, was ich nur als kleiner Junge noch kenne, wenn man an der deutsch-französischen Grenze groß wurde, mit Ausweis zeigen bei den Franzosen und umgekehrt. Und also von daher, ja, aber das Thema auch wieder aufzunehmen, die der Markt besteht wahrscheinlich doch zu 49% aus Psychologie.
Ja.
Und das, was in den letzten 3-4 Monaten, muss man schon fast sagen, passiert ist, das ist eine echt coole psychologische Geschichte. Die Stimmung ist viel, viel besser.
Mhm.
Realistischerweise kommen wir vielleicht noch zu, wenn man sich die Zahlen anschaut, wird auch dieses Jahr nicht unbedingt die Rakete gehen. Rein kann auf ja Zahlenblick nicht. Eben, kann nicht.
Ja.
Deswegen ist, glaube ich, der Auftritt gestern von Huberts, glaube ich, Labsal gewesen erstmal, aber jeder, der ansatzweise seinen Namen schreiben kann, weiß, die kann die Grundlagen setzen auf der Bundesebene und die Länder.
Ja.
Wir müssen am Ende des Tages das ganze
Thema. Entscheiden sie dann zwei für die Staatssekretäre, die da sind, dass das nicht nur Leute sind, die gerne einen Posten haben wollten, sondern auch ein bisschen was bewegen wollen. Das hat man ja bei der vergangenen Regierung in allen Bereichen, also nicht im Bauministerium, auch bei allen anderen festgestellt. Ja, das ist auch die zweite und dritte Reihe, wurde da farblich besetzt, wie es gerade gepasst hat. Und da war wenig Kompetenz und wenig Durchsetzungsvermögen. Das hat sich in vielen Sachen wieder gespürt.
Vor allem, wir sind hier in Berlin, und da hat man natürlich so manchmal das Ohr ein bisschen näher dran. So der Übergang von alt zu neu war auch relativ geräuschlos. Also ich meine, es gibt ja immer so Exoden, wo dann die Akten da verbrannt werden, ich was gesagt. Ja, aber das lief wohl auch wirklich professionell. Und ich glaube, das ist auch so ein Zeichen, sowohl von den Alten, ehrlicherweise, aber auch jetzt von den Neuen. Und vor allem haben sie einen Punkt gemacht, der ist mir immer wichtig, weil ich bin ja halt doch schon zahlenverliebt. Und verdammt nochmal, es kam keine Zahl, was sie jetzt fertigstellen werden. Also dieser Kardinalsfehler, der damals als Fehler nicht wahrgenommen wurde, offen gesprochen, diese 400.000 Einheiten, man hört hier nichts von. Und das ist ja psychologisch schon wieder echt eine coole Nummer.
Eine coole Nummer, und es spiegelt ja auch die Realität wieder. Das kann niemand sagen. Also du kannst irgendwas hinschreiben, ob du nur 100.000 schreibst, 400.000 oder 1 Million. Du kannst nur daneben liegen. So, wenn man sich die Baugenehmigung anschaut, ist das eine, aber das hat ja erstmal nichts damit zu tun, dass eine Wohnung entsteht. So, also da sind ja noch zwei unterschiedliche Sachen. Die Fertigstellungen, die sind da weit zurück. Die jetzt noch kommen, sind noch aus den guten Jahren, in der Hoffnung, dass sie auch fertiggestellt werden. Also auch nicht jeder wird es packen an der Stelle. Also da werden wir auch noch das eine oder andere sehen. Dass sie kein Ziel ausgerufen hat, halte ich erstmal für eine gute Idee, dass man es erstmal die Grundlagen schaffen muss in Form von Förderprogrammen, Abschreibung, Typ E, der ganze das ganze Potpourri, was da gibt, dass man da erstmal einen Plan aufstellt und dann sagen muss, also unser Ziel ist das, ja. Wir versuchen alle mitzunehmen, die Kommunalen, die Privaten, und dann vielleicht eine Richtschnur gibt. Ich würde nicht mehr eine Zahl festlegen, einfach nur eine Richtschnur, dass wir das müssen, und das mit einer Neuerfindung der Mietpreisbremse, die ja ganz gerade ein großes Thema war, glaube ich, das Sinnvollste, was man tun kann.
Ich habe
ja
gesagt, bis zum 14. August sage ich nichts.
Ja.
Ich darf aber kritisieren, was ich mir gewünscht hätte.
Ja.
So, und es ist eigentlich genau dieses Thema mit dem Fokussierung auf Gebäudekategorie E und Sozial, und das ist alles völlig richtig, keine Frage. Ja. Ich hätte mir aber gewünscht, dass so die breite Masse der Nachfrage, also der Max und Erika Mustermann, wie die halt immer noch so heißen, Joe Doe in den USA, dass der Bund das Land gesagt hätte in dem Fall, wir machen mal mindestens mal die Halbierung der Grunderwerbsteuer, also richtig messbare Nummer.
Ja.
Kostet nichts, in Anführungsstrichen, also falsch formuliert, tut nicht weh, außer es ist die Halbierung oder sogar 2/3 weniger. Aber da traut sich natürlich ein Finanzminister, Schrägstrich Justizminister, eben nicht ran.
Ich glaube, es gibt da Ideen zu. Da habe ich ein bisschen Informationen.
Okay.
Es gibt dazu Ideen, aber da das natürlich Ländersache ist, muss er da erstmal in irgendwelche Ministerpräsidentenkonferenzen, muss denen das beibiegen. Wenn man sich Berlin und Brandenburg anschaut, die sind dann nur an der Spitze mit 6%.
Korrekt, richtig. Bayern mit 3,5, ganz hinten. Ja.
Ganz hinten. Also da könnte man was machen. Vielleicht sollte das Thema Baukindergeld nochmal ein bisschen aufgefrischt werden. Also das, was es auch immer für Möglichkeiten gibt, die den Staat vielleicht nicht viel Liquidität kosten, um das mal so zu sagen, sondern ich sag mal so eingreifen, dass die Rahmenparameter günstiger werden. Was die Frau Huberts gestern noch gesagt hat, das fand ich ganz spannend. Also das Thema hat der Herr Merz ja auch schon ein paar Mal in öffentlichen Äußerungen gebracht. Mobilisierung von privaten Kapital. Also da haben alle ein bisschen zusammengezuckt. Okay, was kommt denn jetzt? Er sagt, okay, also das Rating von Deutschland ist noch AAA. Wenn wir das in Kombination mit privaten Vermögen oder Geldbeträgen, die irgendwo auf Girokonten rumschimmeln, verbindet, Art Garantiefonds und dort Investitionen in Immobilien, in einem großen Teil Immobilien, startet. Wenn man da die Zwischentöne hört, weiß man, da wird irgendwas kommen.
Ja.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Was ja ökonomisch auch Sinn macht. Ich meine, unabhängig von der heutigen Zinsentscheidung jetzt oder ob zwei oder minus oder unter zwei.
Das macht ja im egal welche Zinsentscheidung jetzt kommt, das macht im Langfristigen gar nichts.
Ja, sogar im Kurzfristigen, weil selbst heute ist es attraktiver, eine Wohnung irgendwo zu kaufen, als 1,9% da rumschimmeln zu lassen. Mal so natürlich Vergleich Äpfel und Bananen vielleicht, von der Logik her. Aber auf der anderen Seite, wir dürfen noch nicht vergessen, wir hatten gestern auch da, also meinen Landesvater Boris Rhein war ja auch da und Immobilienkindergeld mal einfach formuliert.
Ja.
Und das ist so ein bisschen dieses Thema zwischen, wenn man darüber nachdenkt, es ist so eine gute Nummer für junge Familien, so diese Schwellenhaushalte. Aber ich hätte mal einfach gewünscht, das hätte ich nicht gebraucht, wenn ich die Grunderwerbsteuer reduziert hätte für die.
Ja.
Das ist wahrscheinlich am Schluss ein Äquivalent. Und das meine ich mit dieser Symbolpolitik, das braucht man. Aber es ist manchmal so einfach, Länderordnungen harmonisieren. Muss ja nicht überall 3,5% sein, aber zumindest mal runtergehen. Und da wäre ein großer Stück vom Kuchen weg. Allerdings fehlt das Stück des Kuchens natürlich auch dann beim Bund und die Infrastruktur muss von finanziert werden,
so um fair
zu sein. Ja.
Ja.
Also von daher, aber Dynamisierung geht am Ende des Tages letztlich dann nur wahrscheinlich auch mit Subventionen, schrägstrich Fördertöpfen. Und ich glaube, da kommt noch einiges.
Einiges. Ich fand den Vorschlag auch unseres ehemaligen Finanzministers Lindner gar nicht so verkehrt. Er hat ihn leider nicht zu Ende bringen können. Dass er sagt halt, für die erste eigengenutzte Immobilie ist grunderwerbsteuerfrei, macht total Sinn.
Ja, klar. Ja,
also klar. Ob man das so macht oder ob man sich eine steuerliche Abschreibung dann irgendwie gönnt, also da gibt's, der Spielraum ist weit. Also da könnte man was tun. Und wir hatten ja gerade gestern noch zum Zier, wir hatten kurz darüber gesprochen, das Thema der Demonstration, Mietenwucher stoppen etc. Wir beide wissen, dass die durchschnittliche Miete in Deutschland immer noch irgendwas um die 6-7 Euro ist. Ja. Also die neue Angebotsmieten, Neupreismieten, die sind halt, wo sie sind, weil es das Angebot schlichtweg nicht gibt. Weil viele Leute hinzubekommen haben, weil nicht genug gebaut werden konnte mehr. Ja. Das sind die Themen. Wenn man aber dazu radikal rangeht, das haben wir in der Vergangenheit auch genug erlebt, dann baut niemand mehr.
Eben.
Und das Bauen ist das große Thema und dabei, darum werden wir nicht drum rumkommen.
Eben. Ich meine, weil du es gerade sagst, ich habe natürlich auch gestern die Demo dann mir angeschaut, weil das ist ja auch für mich, selbst als Frankfurter, das ist ja exotisch. Ja.
Ja.
Und gar nicht mal wegen den Menschen, das finde ich teilweise, also nicht überheblich, aber auch belustigend, sage ich ganz offen, weil die Parolen und die singen dann immer und machen so Sprüche, alles gut. Aber die Niveaulage, dass Wohnen A nichts kosten darf, das ist so die Einstiegsdiskussion. Und B aber, ich habe immer so den Drang zuzurufen, habt ihr eine Ahnung, was in Frankfurt, München, Saarbrücken eigentlich eine Mietwohnung kostet?
Ja.
Ihr seid in der Hauptstadt und das ist so ein bisschen, da höre ich dann auf, weil da kommt man sogar dem Ergebnis.
Ja.
Aber das würde aus mir rausbrechen. Ich weiß, ich würde den Kürzern ziehen, weil die waren viele, ja. Aber von der Logik her, das ist so ein bisschen dieses Grundprinzip, wasch mich, aber mach mich nicht nass und am besten alles kostenlos. Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung,
das ist fundamentalistisch. Bei LinkedIn und sonstigen Social Medien, muss man sagen, die lustigen Memes, also Gruber hat jetzt die Mietpreisbremse seit 70 Jahren, kann man sich auch anschauen, wie es da aussieht, so ungefähr. Das ist ja das Resultat, also auch in der DDR hat eine normale Wohnung 60, 70 Mark Miete gekostet, bei einem Einkommen, ich sag mal, für mindestens 1.000, 1.500 Euro, Mark im Monat, Mark waren es, also nicht im Verhältnis zu heute, sodass, man schauen muss, ob man mit so einer Mietpreisbremse, die macht sicherlich an einer oder anderen Stelle auch Sinn, aber sie muss halt irgendwo uns reinpassen, dass man sagt, okay, man macht vielleicht als Idee irgendwo 30% einer Immobilie, dass man diesen sozialen Charakter irgendwo hat, 30% einer Immobilie, von mir aus auch Bestandsimmobilien mit einer Art Mietpreisbremse, wo es dann vielleicht noch einen kleinen Aufstocker vom Staat gibt oder von der Gemeinde, die dann nochmal vielleicht da ein bisschen was sponsert, wie man das auch immer gestaltet. Das findet ja im Neubau schon statt, dass man Anteil gefordert hat. Also warum kann man es vielleicht nicht auf Bestandsgebäude, wenn es passt und von der Lage her passt, mit aufnehmen? klar, sicherlich schwieriges Feld, aber auch da gibt es genug Research-Möglichkeiten, um das vernünftig auszubekommen.
Ja, nicht nur das, vor allem, ich meine, wenn ich links positiv formuliert den sozialen Wohnraum massiv unterstütze, dann muss rechts aber auf der anderen Seite auch der freie Wohnungsmarkt wahrscheinlich noch einen Ticken stärker liberalisiert werden. Also naives Modell jetzt erstmal, aber heißt, glaube ich, auch Kapitalismus mit sozialer Verantwortung. Und das ist genau der Punkt. Ja, ja. Soziale Marktwirtschaft ist ja genau die Kombination.
Ja.
Links gibt es halt Menschen, die zahlen halt, warum auch immer, ich sage das wertfrei, zahlen halt für den Frankfurter, den Eingeborenen halt eine hohe Miete in Berlin oder sonst irgendwo. Und rechts braucht man sozial gebundenen Wohnraum. Der soll nicht unbedingt über Fördermittel kommen, sondern auch frei finanziert werden. Und dann bin ich halt mit einem Mietendeckel oder mit einer Subvention drin.
Ja.
Und das, wenn beides harmoniert, dann sind wir genau das, was der Erhard mal irgendwann mal vor einigen Jahrzehnten hier mal vorgedacht hat und umgesetzt wurde. Es lief ja eigentlich auch ganz gut, aber diese starke Fokussierung auf das oder nur das und zwischendrin passiert nichts, das geht halt auf Dauer halt auch nicht gut. Ja. Ganz klar.
Ich hatte letztens auch mal, letztens schon ein halbes Jahr her, bei LinkedIn einen Beitrag geschrieben, dass die Mieten aus einem anderen Grund noch eigentlich viel zu günstig sind in Deutschland. Wenn wir jetzt mal die 7, von mir ist auch 8 Euro als Durchschnittsmiete irgendwo nehmen, wenn wir das jetzt mal ins Verhältnis setzen, seit wann kostet denn diese Wohnung zu viel? Ja, wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren gab es eine Mieterhöhung von 10% wahrscheinlich. So, in den letzten 20 Jahren hat sich aber die Einkommen, naja, in der Regel fast verdoppelt. Ja. So, also inflationsbereinigt oder einkommensbereinigt sind die Mieten gesunken. Das ist ja auch das, was keiner wahrhaben will. Also wir sehen sofort alle Inflationen, wenn wir in den Supermarkt gehen und nicht mehr für unseren Wocheneinkauf 100 Euro ausgeben, sondern 150 oder 200. Das sehen wir sofort, aber wenn die Wohnung darf nicht mehr kosten. Dass aber ins Gebäude investiert werden muss, dass auch da die Preise extrem gestiegen sind, die Anforderungen, haben wir Thema energetische Sanierung etc. etc. Die allseits gern genommene Wärmepumpe, ja, ist genauso ein Thema. Weiter geht's mit Fernwärmeanschlüssen. Wer bezahlt das denn? Also das passiert ja alles nicht alleine. Also wenn jetzt kommunale Wärmeplanung durch ist, es muss was umgerüstet werden. Der Staat ist ja, das sind wir. Also wer zahlt denn da unten, dass da die Straße aufgerissen wird, die Leitung reingelegt? Also es ist leider, ich kann das auf einer Seite verstehen, wer jung ist und nicht links, hat kein Herz und
wer erwachsen ist. Genau. Der ist doof.
Ja, so ist es. Genau. Und das sehen wir halt immer mehr. Und die plumpen Argumente, die dann kommen auch von der Heidi Reicheneck, die ist ja gerade so prominent, die sind schon wild.
Ja, ja. Klar. Ich habe vor kurzem mit einem französischen Investor mich unterhalten und dann kam er halt auch so ein bisschen über den Smalltalk und sagt, naja, ihr Deutschen habt ja zwei Dinge, ja, was kommt denn jetzt? Ja, wahrscheinlich irgendwas mit Autos. Nein, ihr habt das billigste Essen und die billigsten Mieten.
Ja.
Und ehrlicherweise war es wieder als seriöser Reflex, dann gesagt, ja, er hat recht. Ich meine, dass ein Franzose über Essen, das verstehe ich schon irgendwo. Ja. Aber mit den Mieten wird natürlich ein Schuh draus. Denn der kam nämlich nicht aus Paris, wo man sagen kann, naja, klar, Paris. Oder der kam aus Straßburg.
Mhm.
Und das sind alle so Dinge. Ich sag, einfach sobald TGV-Knotenpunkt oder überhaupt Haltestelle, Mietsteigerungspotenzial, unfassbar. Ja. Die Menschen halt selbst in dem Flächenland Paris. In Dänemark wiederum ist es ähnlich. Deutschland billiges Essen, billige Mieten. Also das heißt, wo man hingeht, haben wir europaweit, kann man viele Statistiken auch finden, über eine Durchschnittsimmobilie die günstigsten Mieten.
Ja.
Über alles gerechnet. Und unsere Ausgabe für Nahrung, Konsum ist auch nicht am oberen Ecke. Ich möchte es aber nicht unterminieren, dass wir natürlich die letzten 2 Jahre wahnsinnig hohe Steigerungen gemacht haben. Ich mache es an meinem privaten Dönerindex fest oder die Dönerindex. Ich bin vor 3 Jahren, sind wir eingestiegen, mal wieder bei 5,50 Euro. Jetzt sind wir bei 9,50 Euro.
Ja.
In einem Vorort von Frankfurt, ja. Kann man es so oder so sehen. Und vielleicht bietet er mal Ratenzahlung irgendwann an, ja. Unser Mann des Vertrauens, aber ernsthaft.
Pay later.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, man nimmt ja gerne die Gehaltssteigerungen mit, die real sind, Punkt. Aber negiert dann
aber
immer.
Aber ich glaube halt, da beißt sich es für mich so ein bisschen. Ja. Ich finde, dein französischer Kollege hatte recht, es hängt aber in Deutschland mit vielen Sachen zusammen. Wertschöpfung hat bei uns aus Maschinenbau, Industrie stattgefunden. Die wurde lange halt auch, das muss man so sagen, wie es ist, mit günstiger Energie halt befördert. Die Löhne sind nicht so gestiegen wie im europäischen Ausland. Gut, also
bin ich bei dir.
So. Also unser Lohnniveau, ich habe mich letztens mit einem polnischen Unternehmer unterhalten, der ist im Export von Holz europaweit tätig. Und immer gefragt, wie sind denn die Löhne, Gehälter in Polen? Wie muss ich mir denn das vorstellen? Sagt er mittlerweile, also für einen Zimmermann, für einen LKW-Fahrer sind die mindestens mal genauso wie in Deutschland. Also das ist es nicht mehr. So, und die haben natürlich Polen, wenn du da in die Hauptstadt guckst oder in die größeren Städten, ja, die Mieten sind auch sportlich. Ja, und Kaufpreise von also die sind da eher im Eigentumsthema unterwegs, was bei uns leider fehlt.
Cool.
da ist schon, musst du schon tief einatmen.
Um die Sache mit dem Franzosen abzuschließen, also ein guter Bekannter, der hat natürlich auch dann auf die Frage, ja, wenn ihr mehr essen, kam sofort, ja, für was gebt ihr es aus? Und sagt er natürlich etwas, was ihr Deutschen anders macht. Und ihr habt so einen Autofetisch. Also das heißt, ja, der Franzose sagt jetzt bewusst ich mal so eine Rostbeule. Ja. Aber früher war es vielleicht sogar so mit Peugeot. Ich hatte ja auch mal sowas. Aber das heißt, diese Ausgabeposition ist unterschiedlich. Wir hauen raus für den Urlaub, was geht. Ich sage das alles immer wertschätzen, muss jeder selber wissen. Aber der Franzose macht halt, korrigiere mich, ich glaube, zu 65% im Jahr Urlaub in Frankreich.
Genau.
Der Deutsche ist halt auf dem Planeten unterwegs, wie die Heuschrecken. Es ist alles richtig im Einzelfall. Und deswegen muss man immer aufpassen, wie man argumentiert. Aber egal, wo man hinkommt, die Mieten in Deutschland bezogene Durchschnittsimmobilie, sei es Mailand, sei es Stockholm, sei es Glasgow, sind halt hier einfach am günstigsten. Mhm. Und das ist immer so, wo ich sage, okay, man muss es ja nicht immer hochziehen, naturgemäß, aber am Ende des Tages sind es halt für Investoren wieder dieses typische Buy-Signal, wo man sagen kann, Mensch, Beile, überleg doch mal, wenn sich alles harmonisiert europaweit, dann ist doch die Frage der Mieten nur eine relative Geschichte.
Ja.
Und letzter Satz, ich sehe es ja auch in Frankfurt, da haben wir halt neben Berlin wahrscheinlich internationalste Stadt, auf viel kleinerem Niveau allerdings, ja.
Ja.
Und wenn da 4.000 EZB-Mitarbeiter oder 2.000 sind es jetzt angekommen sind, die kommen aus einem anderen Preisumfeld, mhm, die reiben sich die Augen, dass ein Frankfurter Ostend, wo wir natürlich früher nicht hin sind, weil da zieht man nicht hin,
ja,
heute Mieten aufgerufen werden, die sind für Frankfurt extrem sportlich, für die immer noch günstig.
Mhm.
Und das ist immer so ein bisschen dieser Dismatch. Wie gesagt, ich will niemanden ausspielen gegeneinander, aber dieses Sensibilisierung für Mietzahlungsbereitschaft. Keiner zahlt mehr, als er muss.
Mhm.
Aber es ist aus der rationalen Investorenlogik und aus der sozialen Verantwortung auch, ist da noch Spielraum nach oben. Und zwischendrin ist halt immer die Frage, muss ich mich einschränken, möchte ich mich einschränken, muss es unbedingt der Standort sein, gibt es ein Recht auf Stadt, also die ganzen Dinge, ja.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den muss man in der Politik auch langsam mal ein bisschen vergegenwärtigen, dass wir halt nicht unbedingt immer nur den Max Mustermann um die Erika, sondern es gibt noch viele andere soziotypografische Abgrenzungen.
Absolut. Ja, das ist vollkommen korrekt soweit. Mhm. Vielleicht nochmal auf den Tag der Immobilienwirtschaft von gestern zurückzukommen. Mhm. Du warst ja auch da, etwas später. Stimmung, was hast du wahrgenommen?
Erstmal die psychologische Geschichte, so dieses, ach, endlich sagt's mal jemand. Also immer so, wir sagen schon länger und jetzt kommt aber mal jemand. Es war überhaupt, fangen wir mal ganz vorne an, es waren diese Hochkaräter dran. Oben, also wirklich. Gut, März muss man nicht,
ja,
aber grundsätzlich hat er ja einen anderen Job jetzt im Moment, was jetzt im Moment sein Flug nach Richtung USA betrifft.
Sein ehemaliger Chef war quasi da.
Ja. Stimmt, genau. Ja. Also das heißt, es war Politikprominenz im positiven Sinn da. Das heißt, man wird wahrgenommen, die haben sie auch erkannt, gesprochen. Und dann möchte man natürlich auch dieses Positive hören.
Mhm.
Und dieses Positive, wenn man da so drin sitzt und lauscht dazu, das ist schon so dieses Kopfnicken und immer so mit diesem Duktus, endlich sagt es mal jemand, was wir eigentlich schon seit 2, 3, 4 Jahren sagen. Im Prinzip. Mhm. Das ist schon mal gut. Das war Phase 1. Phase 2 war dann Versprechen bzw. Aufgaben nehmen. Da wurde Frau Huppertz schon meiner Meinung nach relativ konkret, ohne jetzt wieder die Zahlen zu nennen. Und für uns als Branche war das, glaube ich, ganz guter Punkt, um zu sagen, jetzt haben wir mal so diese Höflichkeitsfloskeln ausgetauscht, jetzt hat jeder seinen Block angerammt, die Blöcke sind dicht beieinander, offen gesprochen auch, und jetzt schauen wir mal wirklich, was die nächsten 2, 3, 4 Quartale messbar passiert.
Mhm.
Jetzt nicht Raketenwissenschaft, sondern ganz banal, was sind im Kleinen die Schritte, die man umsetzen kann, schnell, mittel- und langfristig, und das ist für mich auch Politik.
Genau.
Wir müssen ja nicht entscheiden, dass jetzt hier 14 Euro bezahlt werden oder die Kröte von A nach B gewandert wird, sondern wir sollen die Rahmenbedingungen stecken, der Rest dürfen schon wir machen. Aber ein Punkt ist mir aufgefallen, wir sind halt ein bisschen hippelig, ich sowieso mehr als der Durchschnittsmensch, weil es muss einfach schneller gehen. Denn rational betrachtet werden wir in dieser Dekade, werden wir halt kaum den Booster sehen.
Ja.
Wir sehen die Grundlagen, es ist gut und gehen wir mal 3, 5 Jahre nach vorne. Der messbare Effekt im Sinn von viele 100.000 Wohnungen, das sehen wir schon eher 28, 29 frühestens. Und
absolut,
das ist etwas, da bin ich halt so hebelig, aber ich sehe es ein, lässt sich ja nicht schneller machen.
Da habe ich vielleicht so eine positive Botschaft für dich hier in Berlin. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die reißt sich aktuell von den Bezirken viele Sachen weg, wo, ich will jetzt nicht das Parteibuch nennen, aber ihr könnt es alle denken, was da für Baustadträte unterwegs sind. Aktuell, bestes Beispiel, bei uns hier um die Ecke am Gleisdreieckpark, geht schon ewig in Höhe, was baut man denn da hin und her? Das war ja quasi früher der Ablageplatz im Potsdamer Platz.
Genau.
Ja? Und dort sollen jetzt Türme entstehen tatsächlich, Hochbaurecht gibt es. Das funktioniert halt allerdings erst seitdem, jetzt, ich weiß nicht, vor 2 Monaten, die Senatskanzlei für Stadtentwicklung das übernommen hat, den Bezirk dort die Befugnis entzogen hat und sagt, machen wir jetzt. Mhm. Da gibt es noch ein anderes Baugebiet, ich meine, es im nördlichen Berlin passiert das exakt genau das Gleiche. Mhm. weil natürlich jeder sieht, dass es so nicht funktioniert. Also das, was in vielen Stadtbezirken jetzt passiert, und glaube ich, da sind wir schon berühmt, da wurde ich von vielen schon angesprochen, das muss ich auch schon umsprechen, dass hier alles Mögliche verpollert wird, Kiezblöcke etc. Und wenn man dann mit den Einwohnern spricht, also nicht nur den Gewerbetreibenden, sondern auch mit den Einwohnern, die sagen, wir werden wahnsinnig, dann wird hier was weggebracht, wir kriegen keine Parkplätze mehr. Die Feuerwehr, die muss immer einen Plan bei haben, okay, welche sind da neu, ist der aktuell, kommen wir da überhaupt durch? Und die Qualität leidet schon. Ja, man stellt sich mal vor, ja, da spielen die Kinder auf der Straße. Ja, die deutsche Durchschnittstemperatur sind, glaube ich, 16 Grad. Ja, also das sind ein paar wenige Wochen im Jahr, wo das vielleicht so stattfindet. Beides zusammen funktioniert nicht. So.
Aber jetzt kommt dieser halbwegs schlaue Professor mit seinem wissenschaftlichen Ansatz, mit Zahlen. Er sagt, hier, guck mal, je mehr Verkehrsberuhigung stattfindet, desto stärker steigen die Mieten. Denn irgendwann, es wird ja halt auf einmal attraktiver für wen auch immer.
Ja.
Attraktivität heißt höhere Nachfrage als Angebot. Und Mensch, jetzt sehen wir doch im Kapitalismus wieder. Und das ist genauso dieses Wasch mich, aber mach mich nass.
Ja.
Unabhängig von der Feuerwehr, das ist natürlich dramatisch. Und ich glaube, da muss man ein bisschen Realismus walten lassen, im Sinn von, man kann für oder gegen Beruhigung sein, im Einzelfall von mir aus. Aber konsequenzökonomisch, es wird attraktiver. Mhm. Es ist alles der Gravity. Kiez ist mir auch schon ganz klar, aber es wird attraktiv und dann steigen, Überraschung, die Mieten. Und in dem Moment höre ich auf zu diskutieren, weil wenn dann eine Fraktion sagt, hier, jetzt müssen wir deckeln, dann sage ich, dann deckeln wir erstmal die Puller wieder ab. Mhm. Dann seht ihr nämlich genau das Gegenteil wieder und das ist genau dieses Hin und Her und da würde ich mir schon manchmal ein bisschen ordnungspolitische Rahmenbedingungen mit einer klaren Ansprache von der Politik wünschen, um zu sagen, pass auf, wenn wir das machen, dann ist es aber genau die Konsequenz.
Mhm.
Und im Guten, im Schlechten und vielleicht überzeugt man dann so 2-3, aber man hat immer so, gerade in Berlin finde ich so einen Bodensatz an absoluten Fundis, die kann man einfach nicht abholen.
Absolut, also ich habe auch genau die Gegenthese dazu. Man kann auch mit so einer Maßnahme, wenn man sie nur oft genug verändert, auch die Mieten senken. Siehe Friedrichstraße. Das war autofrei, dann war es eine Radfahrautobahn, wo die langgepfiffen sind, du konntest nicht mehr über die Straße gehen, da war es mit den Autos früher einfacher. Man hat sich sonst was davon versprochen. Die Gewerbetreibenden sind reihenweise über die Klinge gegangen. Und jetzt hat man halt in der Friedrichstraße ein Leica Mobile oder einen Döner mitten auf der Friedrichstraße. Also man hat das wirklich gekillt. Klar, kommt noch dazu, dass das Quartier 205 und das Lafayette jetzt auch einer neuen Nutzung zugeführt werden.
Ja. Und da sind wir wieder bei diesen innovativen Vorschlägen nach dem Motto, ja, da müssen wir halt aus dem alten, Zitat, alten Gewerbe Wohnen machen. Da sind wir wieder genau bei dem Punkt, ja. Das ist so dieses
bei naive. Bei Centern funktioniert das nicht ganz so einfach.
Wir wissen das, wir zwei, ja. Aber so, ich würde mir manchmal wünschen, dass man einmal so ein bisschen auch mal rechts und links eine Quelle guckt oder mit anderen Menschen mal spricht. Man muss sie ja nicht lieben und über, aber sagen, Leute, selbst wenn es bautechnisch möglich wäre, es würden Luxuswohnungen stehen und ich glaube, ihr möchtet keine Luxuswohnungen, oder?
So ist es. Also da wird es, es ist ein schwieriger Kreis. Und die Experimente, die da stattgefunden haben, das Verkehrskonzept, das lohnt sich auch wirklich mal in die Seitenstraßen zu fahren, in die Charlottenstraße. Mhm. Also selbst als vielleicht jemand, der schon ein paar Tage einen Führerschein hat oder der noch frischen Führerschein hat, es ist quasi nicht rauszubekommen als Autofahrer, was du dort darfst. Es ist, also du müsstest anhalten, ChatGPT, Kamerafunktion an, was darf ich hier? Also es ist wirklich so viele Schilder und Striche auf der Straße, es ist unmöglich.
Am coolsten fand ich immer diese, ich nenne mal den Fachbegriff Straßenmöblierung, also diese Blumenkübel, wo man sitzen kann. Also ich mag es gar nicht mal so negativ klingen, wie es klingt, aber es war so wirklich ohne Sinn und Verstand.
Die Dinger waren sehr beliebt bei Leuten, die in dem Mietmarkt nicht, am Mietmarkt nicht teilnehmen. Ja, also
kannst zwischen den Zeilen lesen, weißt, was du meinst, genau.
das war tatsächlich auf der Friedrichstraße. Also da war, gab es ja so komische Möbel, auf denen keiner sitzen konnte, aber die Jungs fanden es halt besser als auf dem U-Bahn-Gitter oder irgendwas. Ja. Also, naja, so ist es. Was erhoffst du dir vielleicht noch von der aktuellen Regierung? Also ein paar Themen haben wir schon angeschnitten, aber was erhoffst du dir oder was sind deine Prognosen? Was könnte noch kommen?
Also leider Gottes ist der Begriff mit dem Bums und Ruck und schon weg, schon mehr was
gebraucht. Ist abgenutzt,
ja? Abgenutzt schon, aber ist ja nicht falsch. Also von daher, ich wünsche mal...
Mutsambo ist der Neue.
Ja, Mutsambo, das hat er ja in der Wahl auch schon. Und, ne? Aber diese Aufbruchsstimmung auf einer Situation, wo man, glaube ich, an Möglichkeiten haben wir jetzt wirklich alles diskutiert. Es ist alles zerredet worden. Es ist alles gelobt worden. Ja. Ich wünsche mal, dass der einfach nur mal seine Arbeit macht.
Mhm.
Unterstützung mit der großen Koalition, die ich in unserem letzten Gespräch so ein bisschen bemängelt habe, von wegen, ach, am Schluss wird es doch wieder eine große Koalition, also eine kleine Koalition in dem Fall. Ja. Mhm. Aber eigentlich haben sie es bisher ganz gut gemacht und ich würde mir wünschen, diesen Rückenwind, dass die den mitnehmen. So, das ist so der Wunsch aus dem Herzen. ökonomisch betrachtet würde ich mir wünschen, dass viele Sachen schlicht und einfach nach 30, 40, 50 Jahren hinterfragt werden. Hm. Und wenn das Ding nicht mehr zeitgemäß ist, dann muss es weg. Ja. Ich sage es nicht, einer muss weg und wenn zwei hinzukommen, muss einer weg. Das ist ja, das kennen wir ja schon, dieses Beispiel im Prinzip. Aber da würde ich mir schon wünschen, dass es einfach schneller geht. Und ich glaube, diese Dynamik, dieses Hippelige, wie ich immer sage, ja, da würde ich mir schon ein bisschen mehr wünschen, als in der Vergangenheit war. Dieses Zerreden und dieses Ausgleichen und ruhige Hand und auch, das sind so Schlagworte. Nee. Die Sachen sind ja da. Wir haben ein Grundgesetz, wir haben Bauordnungen, die sind zu 100% in Stein gemeißelt. Mhm. Und ein paar Sachen muss man nach 70, 80 Jahren oder 60 Jahren, je nachdem, auch mal hinterfragen dürfen.
Ja.
Und das ist für mich auch Politik oder auch, ich fahre ja auch nicht mehr im verbleibenden Auto rum. Da gab es ja auch einen Grund. Und das ist, glaube ich, in der Kombination mit Schnelligkeit und Innovation, man sagen kann, lass uns wirklich auch mal rum experimentieren. Ich meine, ich erzähle in jeder Vorlesung, wenn mir einfällt, sage ich, ja, guck mal, der Tesla, unabhängiger von Tesla, da draußen Grünheide, die haben das Ding gebaut ohne Genehmigung. Dann gucken die alle immer so da unten, sagen, ja, das, weil es halt der politische Wille und Wunsch war.
Und jemand, der halt auch den Mut dazu hatte.
Und das ist immer genau mein Punkt. Und ich glaube, dieser Mut, sage ich immer auch selbstkritisch, man ist ja immer so im weichen Sessel, hat man immer so, schießt mal Sachen raus. Aber dieser Mut ist mal zu machen, aber auch machen zu lassen. Mhm. Denn es ist die Verantwortung des Projektentwicklers, wenn er halt 40 Einheiten hinstellt und es geht in die Hose, dann ist es sein Ding.
Genau.
Hat er falsch kalkuliert und darf es nicht mal auf die Stadt schieben. Und ich glaube, wenn man sich in der Mitte trifft, dann kriegt man auch relativ schnell Dynamik dort wieder rein. Ja,
ja.
Ganz klar.
Also das, was in Grünheide passiert ist, war wirklich noch Try and Error. Also klar gab es die politische Unterstützung, da ging viel durch. Aber da war halt, okay, was kostet das? Was kostet das, wenn wir es hinbauen? Wie viel Strafe erwartet uns? Kostet 50.000 Euro. Ja, komm, Feuer frei. Also wenn jeden Tag, wo die Fabrik nicht offen ist, kostet mich 5 Millionen, wie viel auch immer. Also da...
Exakt. Ja, vor allem, ich meine, ein Punkt muss man beerdigen, muss man ganz klar sagen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen dünnes Eis für jemanden, der in dem Thema nicht drin ist. Das Fernwärmethema... Das war so ein typisches Placebo-Phänomen von wegen, ja, mit Fernwärme könnt ihr dann mal und so. Das ist Quatsch. Mir ist schon klar, dass Großwohnsiedlungen viele Dinge, aber dass wir jetzt noch Fernwärmenetze bauen, die dann 2040 fertig sind, das meine ich genau mit dem Thema. Dann mach Wahlfreiheit, mach deine Wärmepumpe rein, Geothermie, muss nicht fossile Brennstoffe sein, das ist auch noch klar.
Ja.
Aber und das meine ich mit dem Hippelig. Das heißt, wir haben jetzt alles diskutiert und dann soll einfach mal jemand machen dürfen und nicht warten, bis er dann... die Kröte wieder verlagert hat und die Fernwärme kommt.
Also das Thema Fernwärme, das ist gerne so auch ein Ausweichargument von vielen Entwicklern, was, glaube ich, wenig bedacht wird. Da sind wir wieder auf der eher linken Seite des Spektrums, was das für die Mieter dann bedeutet. Sie sind, also Fernwärme ist nicht preiswert unbedingt. Ja, also von den Energiekosten her, das wird natürlich auch alles, was dann stattfindet, die Mehrkapazitäten, die dort geschaffen werden, die werden auch umgelegt werden. Also die Kraftwerke müssen vergrößert werden. Und auch das kommt ja nicht aus der lieben Luft heraus. Die Dinger sind in der Regel fossile Kraftwerke oder Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerke, Abwärme, was es auch immer gibt. Also diese Kapazitäten sind schon... Ja. Nicht zu unterschätzen und die Preise, die da kommen. Also ich glaube, da wir uns, ich hoffe, beide zumindest einig sind, dass gerade wenn wir über Thema Netzausbau, gerade Stromnetz, also Thema Wärmepumpe etc. sprechen, dass das eine Aufgabe für mal mindestens 40 Jahre ist. Ich habe da mal in einer Diskussion lauschen dürfen, wo dann die Frage war, okay, wenn wir jetzt alles hier umstellen, was muss denn an Leitungskapazität gebracht werden? Da sagten die großen Energieversorger, also das, oder die Verteilnetzbetreiber sagten, also unabhängig von Kraftwerksseite und Hochspannungsseite. Alles, was an der Straße liegt, muss mindestens versechsfacht werden von der Kapazität. Da wir in die Zukunft rechnen, würden wir es verzehnfachen. Wow, okay. Egal die Frage, wie lange dauert das? Keine Ahnung, 30 Jahre, 40 Jahre, wissen wir nicht.
Ich frage mich ja immer so, also da bin ich jetzt wirklich Laie, gebe es offen zu. Was ist denn jetzt, wenn G5, G6, G7, G8, G9 kommt? Mhm. Weil wir machen ja irgendwie auch mit KI, höre ich immer. Und unsere Branche, Datacenter ist wichtig.
Ja.
Und jetzt geht schon los, wo stehen die, wo dürfen sie nicht stehen, ja.
Mhm.
Wenn das so ist, dass ich die kurzen Wege mache, dann muss ich es integrieren. Und da geht's ja schon los. Wir haben jetzt keinen Plan, wie ich was integriere, weil irgendwie für die Linken sind es Energieschleudern. Die Rechten sagen, also nicht links und rechts, sondern die anderen sagen dann am Ende des Tages, ja, aber ich kann doch die Abwärme nutzen. Da geht's schon los. Das heißt, und das ist machen lassen. Deutschland oder Bundesregierung oder Land soll drei Experimentellfelder mal darstellen.
Ja.
Ihr baut ein komplett neues Wohngebiet auf der grünen Wiese und integriert bewusst ein oder zwei Datacenter.
Mhm.
Und da mal gucken, was passiert.
Genau.
Mir ist schon klar, das kostet wieder ein bisschen Zeit und Geld sowieso. Oh,
das ist ja auch schon probiert. Also ich kenne eine Siedlung in der Nähe von Würzburg. Da hat Südzucker ein großes Werk, die Abwärme von denen. Die können alle, ich sag mal, ich glaube zu, ich muss sagen, für 20% der Gaskosten ungefähr, können sie ihre Häuser beheizen. Die beheizen ihre Swimmingpools aus Langeweile über den ganzen Winter, weil es halt nichts kostet. Ja, also.
Ja, und deswegen, und wir diskutieren dann immer, ob man jetzt die Pelletheizung als geschlossenen Fonds entwickelt, also wie es jetzt die armen Investoren oder die armen Projektentwickler, die sagen, ja, der, was biete ich der Miete an? dass sie eine separate Steuererklärung machen für Energie, die sie gewinnen, die sie auch noch versteuern müssen. Also gibt es ja schon witzige Dinge im Prinzip. Und das meine ich mit der Entschlackung von vielen Dingen, ja.
Ich habe jetzt nur die Überschrift gelesen, das Thema Mieterstrom. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen, noch nicht zugekommen, was da jetzt dabei rausgekommen ist, dass das wohl eher negativ ausgelegt wird. Also es war vorher, glaube ich, schon relativ schwierig, um das durchzusetzen. Aber das, ich meine, es war nicht sogar der EuGH, der jetzt da irgendwie einen vorgeschoben hat. Also das hilft der Sache auch nicht. Also, aber ich bleibe dabei, dieses dezentrale Thema, das wird erstmal, das sollte man sich weit auf die Fahne schreiben und das auch politisch, glaube ich, ein bisschen pushen.
Und wir haben dieses Thema dezentral. Ich meine, ehrlicherweise muss man nach 3 Jahren Krieg, muss man auch mal langsam über dieses militärische Thema reden. Ja. So komisch es erstmal klingt in der Eigenheimsiedlung, aber Dezentralität hat auch einen Vorteil. Das mag in Friedenszeiten ganz anders, ist mir schon klar, logisch, ja. Aber heute reden wir von Dingen, die, unser Netz ist anfällig und wir sehen immer nur das IT-Netz und die ganzen Dinge, aber das Energienetz, ja. Absolut. Ich möchte auch einen Tag nicht erleben, wo irgendwie mein Kühlschrank sich abtaut, ja. Oder
die Spanier haben es gerade ohne Krieg auch exakt erlebt, ja.
Also erlebt und das sind auch so Dinge, da schielen wir dann irgendwie ja Bund oder Cyberkriminalitäten und mach mal was BKA und so, ja. Ich bin Endverbraucher und ich möchte nicht, dass es passiert, aber das müssen wir auch mal langsam denken dürfen und das ist natürlich in ganz anderen Dimensionen angekommen und wir reden von Fernwärme, also das ist so ein bisschen die Niveaulage hier, da würde ich mir schon wünschen, dass auch wir als Branche ein paar Vorschläge mal bringen und sagen, pass auf, lass uns mal auch ein bisschen Dual-Use-mäßig denken, einmal privat, einmal zivil und einmal militärisch, das mag jetzt martialisch klingen, aber es ist halt ein Fakt, dass es so ist.
Ist ja so, also ist ja unbestritten, also dass man das Dual-Use-Prinzip anwenden sollte, wo es auch geht, völlig klar. Vielleicht auch ein Beispiel von mir privat. Ich wohne in einer Einfamilienhaussiedlung, die neu, ich glaube 2008 oder sowas initiiert wurde. Und da hätte sich's wunderbar angeboten, weil es wirklich ein Ring ist, mehr oder weniger, in der Mitte so ein Blockheizkraftwerk hinzustellen, Kraft-Wärme-Kopplung. Gemacht hat es niemand. Man hätte natürlich Verpflichtung wieder einbauen müssen, dass alle abnehmen und es hat keiner. Aber da hat sich es wirklich angeboten. Aber das sind so Sachen, dezentral wird, glaube ich, das große Thema werden. Ja, klar, glaube ich auch. Muss. Vielleicht ein schöner Abschluss. Thomas.
Ja, auch nochmal.
Schön, dass du da warst.
Ja. Dankeschön für die Einladung wieder und wie gesagt, Brooklyn schmeckt.
Können wir empfehlen. Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.